NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. November 1780. Luigi Galvani beginnt mit seinen Froschschenkelversuchen.
Vielleicht war es ein Zufall.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Zufall handelt.
Heute, vor 240 Jahren, schneidet ein Mann einem Frosch die Beine ab und präpariert die Nervenenden heraus.
Ja, so beschreibt er das.
Dann hält der Mann ein Skalpell an die Nervenenden, während gleichzeitig an einem seltsamen Apparat gedreht wird, aus dem Funken kommen.
Genau.
Das klingt nicht nach Zufall, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Also der Mann ist Luigi Galvani und Luigi Galvani ist Mediziner.
Und sein Froschschenkel-Experiment wird die Welt verändern.
In der Tat.
Schauen wir diesem Luigi Galvani bei seinem Treiben über die Schulter.
Wenn Sie möchten, können wir das tun.
Peter Hering, Professor für Physik und ihre Didaktik an der Europa-Universität Flensburg, schaut mit.
Genau.
Verschiedene Legenden ranken sich um das, was am 6. November 1780 in diesem Labor in Bologna ganz zufällig geschehen sein soll. Eine berichtet, dass der fürsorgliche Mediziner Luigi Galvani seiner grippekranken Frau eine Froschschenkelsuppe kochen wollte.
Da er ein vielbeschäftigter Mann ist, arbeitet er zugleich weiter an seinen Experimenten. Während er die Froschschenkel präpariert, erzeugt sein Assistent mit einer Reibungselektrisiermaschine elektrische Funken. Und als Galvani mit seinem Messer den Nerv des Frosches trifft, zuckt das Beinchen des Tieres jäh zusammen.
Da, er lebt noch,
soll Galvani ausgerufen haben.
Ach, das ist mit Legenden schwierig. Also ich persönlich glaube sie nicht. Warum sollte neben dem Kochtopf eine Elektrisiermaschine stehen, aus der Funken überschlagen? Also es gibt einige Aspekte, wo ich sagen muss, das passt nicht so richtig.
Wie aber passt es? Galvani ist von Hause aus Mediziner.
In der Medizin sind Froschschenkel eigentlich Objekte, wenn man sowas als Objekt bezeichnen möchte, die am Anfang der medizinischen Ausbildung genutzt werden, um das Präparieren von Nerven zu lernen.
Einem Frosch die Nerven blank zu ziehen, ist im 18. Jahrhundert somit Routine und nichts Außergewöhnliches.
Es sind unzählige Frösche in dem Kontext getötet worden.
Was aber hat es mit dieser Elektrisiermaschine auf sich? Was ist das überhaupt? Das Phänomen der Elektrizität hat im 18. Jahrhundert noch viele Unbekannte.
Es hat eine unglaubliche Wirkung, es hat eine unglaubliche Macht, ein unglaubliches Potenzial.
Jedermann weiß um die verheerende Wirkung von Blitzen. Wie genau sie entstehen, noch nicht, aber...
Was die Menschen über Elektrizität denken und wissen, ist, dass Elektrizität durch Reibung erzeugt werden kann.
Schon seit der Antike ist bekannt, dass Bernstein, wenn an ihm gerieben wird, leichte Gegenstände wie Federn oder Flusen anzieht.
Elektron
ist der altgriechische Name für Bernstein. Daher hat die Elektrizität ihren Namen. Im 18. Jahrhundert werden zahlreiche Experimente gemacht, um durch Reibung Elektrizität zu erzeugen.
An Katzenfellen, an irgendwelchen Stofffellen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Fuchsschwänze werden benutzt.
Auch lebende Tiere.
Es gibt einen Stich aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, wo auch zu sehen ist, dass jemand eine Katze streichelt und versucht, einen Funken aus der Nase der Katze zu ziehen.
Gerieben wird im 18. Jahrhundert meist nicht mehr mit Bernstein, sondern mit Glasstäben. Hierzu werden Apparaturen entwickelt.
Es wird einfach eine Vorrichtung gemacht, mit der ich sehr viel effizienter reiben kann, mit der ich größere Elektrizitätsmengen erzeugen kann, in kleinerer Zeit, mit kleinerem Aufwand.
Eine Reibungselektrisiermaschine. Rotierende Glasscheiben, die an Fellen reiben.
Unmittelbar vor dem Glas sind einige Metallspitzen, die zu einer Metallkugel führen, sodass die Elektrizität auf der Kugel gesammelt werden kann.
Kommt ein elektrisch leitender Gegenstand in die Nähe der Kugel, dann springt ein kleiner Blitz, ein Funke über. Wer die Kugel anfasst, bekommt einen Stromschlag.
Es ist eher das, was wir vielleicht kennen, wenn wir über einen Teppichfußboden gehen und dann an eine Türklinke fassen und dabei einen leichten Schlag bekommen.
Eine solche Maschine ist es also, die auf dem Tisch steht, als Luigi Galvani mit seinen Fröschen experimentiert. Was aber macht so eine Maschine im Labor eines Mediziners? Im 18. Jahrhundert wird eifrig an den Auswirkungen der Elektrizität auf den Menschen experimentiert.
Ich will Ihnen eine neue, aber schreckliche Erfahrung mitteilen und dabei raten, sie nicht selbst zu versuchen,
schreibt 1746 Pieter von Müsschenbroek, ein Mediziner und Naturwissenschaftler aus dem niederländischen Leiden.
Ich stellte einige Versuche über die Stärke der Elektrizität an und hatte zu diesem Zweck an zwei Fäden eine eiserne Röhre aufgehängt, welche die Elektrizität von einer Glaskugel erhielt, die schnell um die eigene Achse gedreht wurde, während sie mit den dagegen gedrückten Händen gerieben wurde.
Also eine Reibungselektrisiermaschine, angeschlossen an eine Eisenstange.
Am anderen Ende der Stange hing frei ein Messingdraht, dessen Ende in ein gläsernes Gefäß, das zum Teil mit Wasser angefüllt war, tauchte. Dieses hielt ich in der rechten Hand.
Die Versuchsanordnung entspricht der eines Kondensators. Die elektrische Energie wird in der Flasche gespeichert. Aber nicht lange.
Auf einmal wurde meine rechte Hand heftig erschüttert, sodass mein ganzer Körper wie von einem Blitzschlag getroffen war. Mit einem Wort, ich dachte, es wäre aus mit mir.
Die sogenannte
Leidener Flasche
wird bald Mittelpunkt zahlreicher öffentlichkeitswirksamer Elektroexperimente.
Experimente am Körper, sowohl am eigenen als auch am Fremden.
So lässt der Franzose Jean-Antoine Nollet,
das ist der Lehrer am Hof des französischen Königs,
180 Soldaten der königlichen Garde Ludwigs des 15. aufmarschieren, Hand in Hand, und einer muss an die Flasche packen.
Zum größten Vergnügen aller Zuschauer sprangen sie fast gleichzeitig alle in die Luft.
Kurze Zeit später wiederholt er das Experiment an 700 Kartäusermönchen.
Wenn man sich das genau anschaut, was er da macht, dann demonstriert er die Macht experimenteller Naturforschung, weil er die Vertreter von weltlicher und kirchlicher Macht springen lassen kann.
Welch kraftvolle Macht geht von der Elektrizität aus? Könnte sie nicht auch heilsame Wirkungen haben?
Also es gibt einen Bereich medizinischer Elektrizität, wo eine Reihe von Therapien mit diesen Elektrisiermaschinen gemacht werden, bei allen nur vorstellbaren Erkrankungen.
Zu Paris glaubte man gefunden zu haben, dass der elektrische Stoß bei Frigidis et Impotentibus aufhöre. Der Graf von Artois, der davon hörte, berief die Kastraten der Oper und man fand die Beobachtung falsch.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass auch ein Mediziner wie Galvani mit der Elektrizität experimentiert.
Ich sezierte einen Frosch, präparierte ihn, legte ihn auf den Tisch, auf dem die Elektrisiermaschine stand.
So beschreibt Galvani selbst sein erstes Froschexperiment.
Wie nun einer meiner Leute mit der Spitze des Skalpells die inneren Schenkelnerven des Frosches ganz leicht berührte, schienen sich alle Muskeln wiederholt derart zusammenzuziehen, als wären sie von heftigen Kräften geschüttelt.
Aber warum?
Mein anderer Assistent glaubte, bemerkt zu haben, dass dies immer nur dann geschehe, wenn der Maschine ein Funken entlockt wurde.
Dass Elektrizität Soldaten, Mönche und Kastraten springen lassen kann, weiß Galvani. Aber tote Frösche? Und wo war die elektrische Verbindung? Elektrisiermaschine und Frosch befanden sich doch bloß auf demselben Tisch.
Das ist einer der spannenden Punkte.
Was am 6. November 1780 mit dieser Entdeckung begann, regte Galvani zu weiteren Experimenten an. Wiederum präpariert Galvani Froschbeine.
Er hängt die unter anderem an Haken auf am Metallgeländer seiner Terrasse, um zu untersuchen, zucken die auch, wenn ein Gewitter vorbeizieht.
Tatsächlich.
Nachdem wir die Kräfte der atmosphärischen Gewitterelektrizität untersucht hatten, brannte unser Herz vor Begierde, auch die Macht der täglichen ruhigen Elektrizität zu untersuchen.
Zucken die Frösche auch ohne Gewitter?
Ich beobachtete zu verschiedenen Stunden, und zwar viele Tage lang, dazu passend hergerichtete Tiere.
Froschschenkel zu beobachten, die an einem Balkongitter baumeln, ist auf Dauer wirklich langweilig.
Durch das vergebliche Warten ermüdet, habe ich angefangen, die Haken, welche in das Rückenmark geheftet waren, gegen das eiserne Balkongitter zu drücken.
Und da, wieder zucken die Froschschenkel. Was ist das? Nächster Versuch.
Der Froschschenkel liegt auf der metallischen Sezierplatte. Er geht mit dem metallischen Werkzeug an den Nerv. Und wenn er dann eine Verbindung herstellt zwischen Platte und Skalpell, dann zuckt der Frosch.
Was Galvani nicht weiß: Er hatte als erster Elektrizität nicht durch Reibung hervorgerufen, sondern auf elektrochemischem Weg. Zwei verschiedene Metalle mit einem Frosch dazwischen.
Es ist ein elektrochemisches Element mit einem Elektroskop dran, ja. So würden wir das heute physikalisch beschreiben.
Der Strom fließt dabei von einem Metall zum anderen. Der Frosch dazwischen aber zeigt durch sein Zappeln diesen Stromfluss an. Galvani aber zieht einen anderen Schluss.
In jedem Lebewesen steckt elektrische Energie,
schreibt er 1791 bei der Veröffentlichung seiner Versuche.
Das war ein Irrtum. Und dieser Irrtum wird dann auch in der historischen Situation schon ein Jahr später von Alessandro Volta angesprochen.
Die Nerven des Frosches reagieren nur auf die Elektrizität,
kontert der aus Norditalien stammende Volta. Um denselben Effekt zu erzielen, ist der Frosch völlig unnötig. Um das zu beweisen, stapelt Volta Metallplatten aufeinander.
Kupfer und Zink.
Mit jeweils in Salzwasser getränkten Papier- oder Stoffschichten dazwischen.
Voltaische Säule
wird dieses Gebilde später genannt. Es ist die erste Batterie. Was die Zeitgenossen noch nicht erklären können, warum zuckten Galvanis Frösche auch dann, wenn nur ein Funke in der Nähe überspringt oder ein Gewitter vorbeizieht? Musste nicht doch Elektrizität im Frosch stecken?
Dieser Transfer von elektrischer Wirkung durch die Luft, das ist etwas, was eigentlich erst 100 Jahre später wieder weiter erforscht wird.
Tatsächlich dient auch in diesem Fall der Frosch nur als Messinstrument, das ausschlägt, während das Skalpell wie eine Antenne wirkt.
Also da kommen dann die Versuche von Hertz, die letztlich ja auch dann wieder konstitutiv sind für das, was wir heute als Rundfunktechnologie haben.
Die Batterie und das Radio haben ihren frühesten Ursprung somit in den Froschschenkel-Experimenten Luigi Galvanis. Der starb 1798 in Bologna. Doch Experimente mit Strom und toter Materie gingen weiter.
Galvani hat einen Neffen, Aldini. Und Aldini geht nach London.
Dort wird er schauerliche Experimente an Hingerichteten durchführen. Wahrscheinlich mit Hilfe einer Leidener Flasche.
Bei der ersten Anwendung begannen die Kiefer des verstorbenen Verbrechers zu zittern. Die angrenzenden Muskeln waren furchtbar verzerrt. Ein Auge öffnete sich.
Ist es möglich, mit Hilfe von Elektrizität Tote wieder zum Leben zu erwecken?
Beim folgenden Mal hob der Tote die rechte Hand. Der Oberschenkel wurde in Bewegung gesetzt.
Ein Zeuge sei später am Schreck gestorben, während der Hingerichtete mausetot blieb. Aber der Funke einer Idee war in die Welt gesetzt.
Ich baute das Instrumentarium des Lebens rings um mich auf, um dem reglosen Körper den lebensspendenden Funken einzuhauchen.
Mary Shelley, eine damals blutjunge Autorin, schreibt:
Frankenstein oder der moderne Prometheus.
Da wird mittels Elektrizität ein Monstrum zum Leben erweckt.
Mary Shelley hat wohl auch solche Experimente zumindest gekannt. Das ist natürlich dann eine ganz wichtige Quelle für diesen Frankenstein-Mythos.
Ein schwerer Atemzug hob die Brust der Kreatur und ein krampfhaftes Zucken durchlief ihre Glieder.
Als Idee, als von mir aus früher Science-Fiction-Roman, ist es brillant,
sagt der Physiker Peter Hering.
Es ist eine großartige Idee. Naturwissenschaftlich funktioniert es nach meinem Verständnis nicht.
Vielleicht besser so, denn der Roman hat nun wirklich kein Happy End.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rossella an Luigi Galvani, der am 6. November 1780 mit seinen Froschschenkelversuchen begann. Redaktion: Michael Rüger.
NDR Info.